Wir starten jetzt und ich übergebe mal an die Hausherrin. Das ist nämlich Tanja. Die hat dieses Format mit mir zusammen organisiert. Bitte schön, Tanja.
Ja, ich möchte von uns aus oder von der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover auch ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, liebe Katja, für die einführenden Worte. Und vielen Dank, liebe Svenja, dass du heute mit dabei bist. Svenja kenne ich schon, oh, mittlerweile, glaube ich, 9 oder 10 Jahre. Svenja hat nämlich in Hannover an einem Programm teilgenommen. Und ist ja eigentlich eine ganz, also ein stetiger Kontakt auch von uns und zu mir. Wir tauschen uns öfter mal aus, weil Svenja auch schon recht lange jetzt im Berufsleben steht nach der Promotion und ich das immer sehr spannend finde, wenn dann auch mal wieder was zurückgegeben wird, wenn dann sozusagen von der anderen Seite jemand berichtet, wieso der Übergang war, wie der Einstieg funktioniert hat, welche Entscheidungen dahinter begründet waren und wie auch jetzt so das aktuelle Tätigkeitsfeld ist. Und das ist der Schulterschluss mit Katja, die nämlich dieses tolle Format Online-Interviews ins Leben gerufen hat. Und dann haben wir überlegt, ach, ein paar Veranstaltungen können wir doch auch zusammen machen, weil ich kenne einfach auch viele Leute mittlerweile, die jetzt also außerhalb der Universität arbeiten. Und das ist ja so ein bisschen der Fokus, Berufsbilder aufzuzeigen, Tätigkeitsfelder darzustellen und einfach mal in Kontakt zu kommen, auch für euch Zuhörenden und Teilnehmenden Fragen loszuwerden, die man vielleicht sonst auch gar nicht stellen kann, weil sich die Gelegenheit nicht so bietet. Oder ja, genau. Und das ist ja nochmal eine andere Situation als in Bewerbungsgesprächen. Also ruhig auch gerne fragen gleich, wenn Svenja ein bisschen was berichtet hat. Und damit möchte ich auch gerne an Svenja übergeben. Du bist heute unser eingeladener Gast und berichtest am besten selbst authentisch, ja, was du studiert hast oder worin du promoviert hast, wie der Übergang war. Und dann kommen wir schon auf die nächsten Fragen sicherlich zu sprechen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, danke euch beiden für die Einladung auf jeden Fall. Also ich bin dafür immer gerne zu haben, das weiß Tanja auch. Und ich freue mich auch, dass wir ein paar Teilnehmer haben. Ja, wenn ihr Fragen habt, wäre es vielleicht noch so ganz interessant zu wissen, wenn es eher so Richtung technische Sachen geht oder so, was euer Hintergrund ist, dass ich das vielleicht auch ein bisschen einordnen kann. Ansonsten zu meiner Person vielleicht erstmal. Also ich bin 38 Jahre alt, habe 2 Kinder, das stand ja auch schon in der Ankündigung drin. Die große ist 7 und einen kleinen habe ich, der ist 2. Und ja, seit 4 Monaten arbeite ich wieder. Also mit dem Kleinen war ich 2 Jahre in Elternzeit. Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen zurückspulen in die Vergangenheit, würde ich eigentlich schon ja, nach der Schule anfangen, weil das zeigt euch dann ein bisschen, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Also nach der Schule habe ich erstmal ein halbes Jahr eine Weltreise gemacht in Südostasien und habe da auch immer mehr gemerkt, okay, Natur ist einfach mein Ding und wie entstehen die Dinge und so weiter und so weiter. Deswegen war relativ schnell klar, dass ich Geowissenschaften studieren möchte. Hatte durch Zufall dann auch eine Freundin, die in Hannover angefangen hat, das zu studieren, sodass ich da auch die Chance hatte, meine Vorlesung mir mit anzugucken. Hatte dann noch 2, 3 andere Fächer mir angeguckt, also Bauingenieurwesen zum Beispiel auch. Weil das eben auch mit Technik und ja, Bauen zu tun hat, war auch ein Teil, der mich interessiert hat. War dann aber eben bei Geowissenschaften hängen geblieben, weil da alle Naturwissenschaften zusammenkommen und ja, eben wie, ja, wie entstehen Vulkane und so, das hat mich schon irgendwie gereizt, diese Thematik. Da ich aus Hannover komme und dieses Fach in Hannover auch angeboten wird, war es dann für mich eigentlich relativ klar, dass ich auch in Hannover bleibe. Kleinen Moment. Und ja, das war auch die richtige Entscheidung, weil in Hannover gibt es einen großen Arbeitgeber für Geowissenschaftler. Das ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ich wusste, die Uni ist da gut angebunden und hat auch Kontakt hinsichtlich Praktika, Vorlesungen und so weiter. Das fand ich einfach attraktiv für den Standort Hannover, um da Geowissenschaften zu studieren. Im Studium selber habe ich viele Praktika gemacht. Ich habe auch ziemlich früh angefangen als Hiwi zu arbeiten in der Mineralogie, habe da Kontakt zu Messgeräten gehabt, wie Röntgendiffraktometrie zum Beispiel und fand einfach dieses, also für mich war schon immer diese praktische Orientierung wichtig, dass ich verstehe, warum mache ich die Dinge, wofür mache ich die Dinge überhaupt und nicht nur dieses ganze Theoretische, das ist natürlich die Basis, aber ich wollte immer eine Anwendung dahinter sehen. Ja, im Studium selber habe ich dann mich auch ziemlich schnell in der Fachschaft engagiert, beziehungsweise eine neue Fachschaft aufgebaut, weil es jahrelang in dem Bereich eben eingeschlafen war und keine mehr gab, sodass ich, ja, das habe ich auch schon immer gerne gemacht, Verantwortung übernommen und Sachen geleitet. Früher habe ich auch Jugendgruppen geleitet, sodass das irgendwie auch mein Ding war. Und ja, im Studium, was da vielleicht noch ganz interessant war, habe ich ein Jahr am
Dein Ton hat gerade gewackelt. Was
Ja,
hast du da
okay.
gemacht?
Ich habe ein Jahr Auszeit genommen im Studium und in Südafrika gearbeitet, in einer Mine und habe dort eine ja, Bohrkampagne betreut. Also das war ein großes, großes Loch mit vielen großen LKWs und viel Gestein. Und die haben da Flussspat abgebaut, was zum Beispiel bei uns auch in der Zahnpasta ist, aber hauptsächlich natürlich auch so in der Stahlindustrie gebraucht wird, als ja, einfach für die Stahlherstellung. Aber das war schon eine coole Erfahrung, ne? Also wenn man sowas studiert und dann steht man in so einem riesen Steinbruch und muss jetzt koordinieren, irgendwie wo gebohrt wird und ja, hat einen coolen Jeep, einen coolen Helm, darf da rumfahren. Ich habe mich mit dem Sprengmeister angefreundet. Alle sind aus der Mine rausgefahren, Svenja und er sind reingefahren und ich durfte dann auch mal den Knopf drücken und dann hat es Boom gemacht. Das hat schon Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich da halt ziemlich viel Abläufe kennengelernt. Also ich habe da ein kleines Team auch geleitet, die halt die Proben genommen haben. Ich habe gesehen, okay, was ist im Vorfeld für die Planung nötig? Dann, was macht man mit den Daten, so dass das am Ende dann alles in einem großen Modell gelandet ist, womit die die nächsten 20, 30 Jahre Abbau planen wollten. Das war schon sehr spannend. Danach habe ich dann ja, weiter studiert und meine Diplomarbeit geschrieben, die ich 2009 abgeschlossen habe. Und das war so ein Schritt, ja, also dieses Bergbau war schon Thema, da hatte ich auch eine Diplomarbeit angefangen, da hat das mit dem Betreuer nicht so ganz geklappt und dann habe ich nach 3 Monaten gesagt, wir ziehen hier nicht an einem Strang, das geht nicht vorwärts, ich orientiere mich um und habe dann nach einem anderen Thema gesucht und bin so durch Zufall in Richtung Erdöl abgedriftet, also trotzdem Lagerstätten, aber ein anderer Bereich. Für mich neu, da ich nichts mit organischer Chemie vorher gemacht habe und Kohlenwasserstoffe fallen ja nun mal in den Bereich, also Erdöl, habe mir da aber ja eine Schnittstelle im Prinzip angeguckt, also Fluid-Gesteinswechselwirkung. Was passiert im Untergrund mit Erdöl, wenn es mit Gestein in Kontakt ist? Weil es sitzt ja nicht da und wartet darauf, dass wir es rausfördern. Sondern, also da sind ja Prozesse im Gange und diese Prozesse zu verstehen, das war schon sehr spannend. Da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben und dann hat sich da auch eine Doktorarbeit dran angeschlossen, auch in Hannover, wofür ich dann auch sehr dankbar war, weil ich im Rahmen oder im Laufe der Doktorarbeit dann auch mit meinem ersten Kind eben schwanger geworden bin. Und ja, dann schätzt man das doch sehr, wenn man die Großeltern um die Ecke hat, wenn ein Kind sich anbahnt. Und ja, ich habe dann natürlich irgendwie gegen Ende der Doktorarbeit geguckt, okay, wo will ich hingehen? Und wollte mich zu, oder habe mich auch bei Shell beworben. Habe dann aber parallel wurde ich auf ein Jobangebot in Celle aufmerksam und da führt mich der Weg jetzt hin zu Baker Hughes. Habe dann auch gedacht, okay, klingt spannend. Die haben Geowissenschaftler gesucht. Und ja, ich habe mich dann einfach mal beworben. Und ich glaube, das war eigentlich ganz gut, dass man da relativ unbefangen reingegangen ist, weil ich habe ja, also ich war schwanger zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, frühestens in 7, 8 Monaten würde ich wieder anfangen zu arbeiten. Sprich, ich hatte nicht so viel zu verlieren eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und das war ein sehr, sehr angenehmes Bewerbungsgespräch und sehr offen von beiden Seiten. Also man hat sich gegeneinander also beworben sozusagen. Und Baker macht das so, dass die dann auch ein zweites Interview noch machen, wo man dann eben mit dem höheren Management spricht und dass die auch ausloten können, okay, passt die Person ins Unternehmen oder nicht. Das habe ich auch erfolgreich absolviert und konnte dann, ja, hochschwanger. Also das zweite Bewerbungsgespräch ist vielleicht eine lustige Anekdote. Da war ich schon über Termin und saß mit denen im Bewerbungsgespräch. Ja, konnte ich dann halt hochschwanger den Arbeitsvertrag noch unterschreiben, war natürlich ganz nett, dann zu wissen, okay, nach meiner Elternzeit geht es dann da weiter. Und ja, angefangen habe ich da als Geowissenschaftlerin, eher mit Datenauswertung und so, und bin dann aber relativ schnell, also nach 2, 3 Jahren, auch in die Produktentwicklung gegangen, wo ich jetzt bin. Das heißt, wir kriegen Anfragen, meistens von Erdölfirmen. Die wollen bestimmte Sachen messen am ja, meistens am Bohrturm, onshore oder offshore, das heißt an Land oder wirklich draußen auf der See. Und wir entwickeln Messsysteme. Und das kann wirklich anfangen bei, das gibt es noch nicht, sprich, wir machen Forschung dazu, bis es gibt bestehende Systeme, die verbessert werden müssen. Das heißt, wir würden mit Zukaufteilen arbeiten, die wir dann in ein System integrieren, was dann ja auch Software bedeutet, dass das alles miteinander sprechen muss und ja, entwickeln das von null bis fertiges Produkt und setzen das dann eben ein. Und das finde ich wahnsinnig spannend gerade an meiner Arbeit, dass man eben von dieser initialen Idee bis Markteinführung das wirklich begleitet und dass wir in einem sehr, sehr diversen Team arbeiten. Also ich bin, wie gesagt, Geowissenschaftlerin, Schrägstrich Geochemikerin. Aber ich arbeite mit Maschinenbauern, Elektroingenieuren, Softwareentwicklern, Firmwareentwicklern, habe aber auch Kontakt zu Finance, Logistik, Supply Chain heißt das bei uns, ne? Also die dafür sorgen, dass die Teile auch richtig besorgt werden und so. Also die Firma ist sehr, sehr breit aufgestellt. Wir arbeiten in ungefähr 120 Ländern weltweit. Headquarter ist in Houston und aktuell sind es circa so 55.000 Mitarbeiter weltweit. In Zelle am Standort sind so 1.300 aktuell. Und wir haben in Zelle eben Forschung, Entwicklung, Fertigung, also verschiedene Departments und das ist schön an einem Standort. Ja.
Svenja, nur kurze Frage, die sich bei mir gleich bildet. So, wenn ich höre Forschung, welche Forschung, was macht denn ihr da und welche Wissenschaftler braucht Bega da eigentlich?
Ja, es kommt eben immer auf die Fragestellung an, ne? Also wir haben tatsächlich auch ein Materiallabor, Materialforschung, also an Gummi wird zum Beispiel geforscht. Wir haben wirklich Sensorforschung, also Physiker, Chemiker, ganz verschiedene Einsatzbereiche. Ja.
Aber gerne auch an dieser Stelle an die anderen. Habt ihr Fragen? Wie gesagt, das Angebot gern direkt stellen oder unterdessen in den Chat schreiben.
Also ich hätte mal eine Frage,
Ja.
wie weit man mit 3D-Modellen dort arbeitet. Es gibt nämlich ziemlich viele Stellen, Ausschreibungen. Da habe ich gesehen, man muss insbesondere so 3D-Modellierung machen. Also wird das da auch gefragt oder setzt du das da auch ein in der Firma oder?
Ja, also es kommt immer auf den Bereich drauf an,
Okay.
ne? Aber zum Beispiel, wenn man jetzt im Bereich Geowissenschaften denkt, dann arbeiten wir auf jeden Fall mit 3D-Modellen und wir haben auch ein Entwicklerteam in den Niederlanden sitzen, die spezielle Baker-Lösungen anbieten dafür. Also die entwickeln wirklich am Source Code bis Anwender, da ist alles dabei. Also da
Dann wollte
werden
ich
auch.
noch eine Frage stellen, wie ist das mit GIS-Systemen? Also ich habe so eine Weiterbildung gemacht mit GIS. Ist das auch, wird das auch oft angewendet oder?
Mein Mikro spinnt manchmal, Entschuldigung, das ist ja gerade schon. Hört ihr mich so gut?
Ja.
Ja, gut.
Jetzt wieder nicht. Jetzt spinnt es.
Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, ob wir damit konkret arbeiten. Eli und Anna, also die auch hier in der Gruppe sind, der Zuhörer, die arbeiten auch bei Baker. Falls ihr dazu was wisst, dann könnt ihr gerne das auch reinwerfen.
Okay.
Allerdings, ja, also was ich weiß, wir haben in Houston, also ne, in Amerika gibt es auf jeden Fall Gruppen, die sich auch eher so Verteilungskarten angucken. Also wir haben zum Beispiel auch einen Rig Count, den Baker Hughes veröffentlicht. Also wo sind welche Bohrtürme aktiv? Da könnte ich mir das schon vorstellen, dass die mit solchen Sachen auch arbeiten.
Ach so,
Und wenn man
okay.
eher Richtung Maschinenbau oder Elektroingenieurwesen guckt, dann, ja, die arbeiten natürlich immer mit 3D-Modellen, ne? Aber das sind dann
Okay.
andere Modelle als die, die jetzt bei den Geowissenschaften, sage ich mal, relevant sind.
Okay, alles klar.
Ja, gibt es weitere Fragen aus eurem Bereich? Unter euch. Dann hätte ich eine. Svenja, wie ist denn das so, wenn man jetzt so sagt, okay, Haupt- oder Konzernzentrale ist USA, wie ist denn so die Atmosphäre da? Ist das extrem? Also merkt ihr in Celle, dass es ein US-amerikanischer Konzern ist? Oder wie würdest du es im Vergleich zu so einem deutschen Unternehmen beschreiben?
Ja, also
Man merkt doch schon, dass wir aus Amerika gesteuert werden, aber Celle ist schon so ein bisschen auch ja, ein eigener Standort. Also man merkt in Deutschland natürlich den deutschen Einfluss, alleine durch die Arbeitsbedingungen. Also wir sind bei Baker an die IG Metall geknüpft. Heißt, volle Arbeitszeit bei uns sind 35 Stunden die Woche. Das ist schon mal ja, was Besonderes finde ich. Das sieht natürlich in Amerika bei unseren Kollegen ganz anders aus, das muss man schon sagen. Und ja, sonst ist es schon so, dass ja auch viele unserer Chefs aus Amerika rüberkommen. Also wir haben auch Leute, die für 2, 3 Jahre in Celle sind und da hat man ganz klar halt dann diese Verbindung, ne? Also da sieht man schon ein bisschen kulturell auch, wie unterschiedlich die Leute dann arbeiten, führen und auch in Amerika dieser, ja, man sagt ja immer Hire and Fire Politik in Amerika, ne? Das hören wir von den Kollegen da schon auch, dass das ein bisschen anders läuft als bei uns in Deutschland.
Thea hat eine Frage, oder? Wie kann ich dein
Ja,
Handzeichen
das
deuten? Ja.
wurde schon teilweise ein bisschen beantwortet. Ich wollte nämlich auch noch mal fragen, wie international ihr letztendlich arbeitet. Also diese eine Frage war jetzt, ob man es in der Firmenkultur merkt, die Internationalität, aber wie ihr auch international so mit den Leuten an den anderen Standorten zusammenarbeitet in Celle. Oder ob ihr eher so, ich sag mal, Eigenbrötler.
Nein, also ja, letzteres null. Also überhaupt keine Eigenbrötler, sondern wir sind sehr, sehr global aktiv. Also um dir ein paar Beispiele zu nennen, es gibt Calls, wo sich Australien bis andere Zeitzone einwählen, also Amerika und so weiter. Und das schon irgendwie ganz spannend, wenn man in einem Call ist mit 10, 12 Leuten und auch tatsächlich 10, 12 unterschiedliche Nationalitäten da drin hat. Das macht wenn wir Produkte einführen, dann ist es so, ja, dass wir halt auch mit den Standorten dort direkt zusammenarbeiten, ne? Also wir führen die Produkte mit ein. Sprich, wenn wir jetzt in zum Beispiel Amerika einen Job haben, dann würde ich mit den Leuten da tagtäglich sprechen. Wenn wir in Australien einen Job hätten, würde ich mit denen tagtäglich sprechen. Und für die Entwicklung vor Ort ist es tatsächlich so, also wir im Team sind ja eher Maschinenbauer, Ingenieure, Geowissenschaftler und so weiter, aber wir produzieren ja Produkte, die am Bohrturm eingesetzt werden. Und ich bin jetzt nicht die Bohrturmerfahrung hat. Sprich, was wir oft machen, wir ziehen uns diese Leute mit ins Projekt rein. Also ich arbeite bei uns, heißt es Feldingenieure. Die kommen für ein paar Monate, manchmal auch ein Jahr oder 2 Jahre und arbeiten Hand in Hand mit dem Entwicklungsteam, sodass die einmal dieses Know-how in das Projekt tragen können, aber auch, dass wir unser Wissen schon an die Leute weitergeben können, weil das sind ja die, die später das einsetzen. Und wenn wir zum Beispiel Arbeitsabläufe planen oder auch Software entwickeln, das muss ja für die anwendbar sein. Wenn wir da uns jetzt irgendwas ausdenken und das ist für die super kompliziert anzuwenden, auch unter dem Zeitdruck, den die später am Bohrturm bei der Arbeit haben, teilweise, dann ja, wäre das ja schade. Und das freut mich sehr an dieser Zusammenarbeit, dass man die Möglichkeit hat, eben auch aus anderen Ländern die Leute ins Entwicklungsteam mit reinzuholen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Sorgt für eine folgende Frage, genau. Bitte,
Ja,
Julia.
das heißt, ihr habt aber auch die Möglichkeit, dann mal 1 oder 2 Jahre an einen anderen Standort zu gehen, wenn das Interesse da besteht, ein bisschen internationaler mal andere Kulturen kennenzulernen.
Also, wenn du sowas möchtest, bist du bei uns sehr richtig, ja. Also, sowas wird immer gerne gesehen, wenn man nicht gebunden ist an eine Lokation. Also, wenn man da Interesse dran hat, dann kann man sich wahnsinnig entwickeln in der Firma. Also man kann A in verschiedene Bereiche gucken, also verschiedene Disziplinen sozusagen. Man kann auch an einen anderen Standort gehen. Ja, das ist durchaus möglich. Also ich habe auch Kollegen, die 2, 3 Jahre mal in Norwegen waren oder in Amerika.
da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Na, was ich gesagt hatte, 120 Länder, 120 Länder, in die man potenziell könnte. Wir haben natürlich nicht in allen Ländern so ein Technologiezentrum wie jetzt hier in Deutschland in Celle. Das sind, glaube ich, 5 aktuell. Also ja, wenn man natürlich eher in der Forschung sein will, dann wäre man an diese Zentren gebunden. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, ja.
Ich habe dann eine Folgefrage. Gerade speziell bei dir, Svenja, du hast ja auch erzählt, du bist eingestiegen, als du gerade, also du bist ja eingestellt worden und warst dann erstmal gar nicht vor Ort, also ne, hast erstmal nicht gearbeitet, beziehungsweise dann irgendwie nach der Elternzeit und dann jetzt mit dem zweiten Kind. Wie sieht das denn für dich aus? Hast du das für dich nochmal vor, auch mit der Familie ins Ausland zu gehen und oder so, wenn du sagst, es wird gerne gesehen im Betrieb, du machst es aber gerade nicht oder hast es noch nicht gemacht, verbaut dir das auch irgendwas? Oder hast du das Gefühl, du hast da so trotzdem deine Position dir erarbeitet und ja, kannst dir prinzipiell auch vorstellen, dass jetzt, also dass du einfach auch in Deutschland bleibst und da jetzt gar nicht mehr so diese Möglichkeiten wahrnimmst? Das ist ja auch nicht immer unbedingt für jeden was. Also gerade wenn man Familie hat, das ist ja auch nochmal was anderes. Genau, kannst du dazu noch was sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ob das was verbaut oder wie man da verfährt, also hätte man natürlich manchmal gerne eine Kristallkugel, um in die Zukunft zu gucken, sage ich mal. Aber am Standort selber sehe ich auf jeden Fall auch viel Entwicklungspotenzial, weil wir eben diese ganzen unterschiedlichen Bereiche haben, was auch sehr spannend ist. Wir diskutieren das zu Hause immer, ob wir das machen möchten oder nicht, mal ins Ausland zu gehen. Aktuell mit den Kleinkindern haben wir gesagt nein, aber schließe nicht aus, dass das in Zukunft mal der Fall sein wird. Also prinzipiell, mein Mann ist auch Geowissenschaftler, hat auch in Hannover studiert. Und deswegen dieses Reisen und die Welt erkunden, das steckt bei uns schon im Blut und auch bei unseren Kindern ist das schon im Blut angekommen. Ich schließe es nicht aus und an sich würden wir uns, glaube ich, auch darüber freuen. Aber ich denke, in den nächsten 3 Jahren ist das eher nicht geplant.
Dankeschön.
Svenja, wir hatten in der Vorbesprechung ja auch das Thema Englisch, weil ich das auch sehr oft immer von vielen Wissenschaftlern höre, die dann fragen, wie viel Englisch muss ich können, auf welchem Level auch. Selbst wenn man eine Publikation in Englisch schreiben kann, heißt immer noch nicht, dass man gerne mündlich mit allen Englisch redet. Wie ist denn das da so? Gibt es da eine Vorgabe? Was passiert mit jemandem, der gar kein Englisch kann?
Also,
jetzt spinnt das Mikro wieder.
Wenn man von einer fachlichen Qualifikation passt, dann gibt es natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, dass man da geschult wird. Also da setzt sich die Firma dann auch für ein. Aber gar kein Englisch ist schon eher schwierig, weil wir sehr viel internationale Kollegen auch haben. Das knüpft ja an die Sache an, die Thea gefragt hatte. Wenn wir eben ein internationales Team haben und Leute aus Italien kommen, dann können die in der Regel kein Deutsch, sprich man muss ja irgendwie miteinander sprechen können und auch oft für die Kommunikation, auch E-Mails, also auch ich schreibe auch an deutsche Kollegen größtenteils meine E-Mails auf Englisch, da man ja nie weiß, wann man eventuell jemand Englischsprachiges mal in die Kommunikation mit einbinden muss, um Sachen zu klären. Und dann ist es doch etwas doof, wenn derjenige, sage ich mal, die E-Mail-Kette und die Historie des Falls nicht verstehen kann. Deswegen habe ich mir das tatsächlich auch eher angewöhnt, auf Englisch zu schreiben. Und ja, wie gesagt, Arbeitssprache ist bei uns auch Englisch. Also mein aktueller Chef ist auch aus Amerika, also ist natürlich in Celle jetzt, aber sprich in seinen Team-Meetings oder so ist die Sprache immer Englisch.
Okay, und wie sieht es umgekehrt aus für internationale Wissenschaftler? Wie viel Deutsch müssen die können?
In der reinen Forschung und Entwicklungsabteilung, denke ich, kann man auch gut ohne Deutsch starten. Das müsste dann von Fall zu Fall immer geguckt werden. Aber was ich ja auch meinte, wenn man jetzt in manchen anderen Bereichen bei uns in der Firma starten würde, zum Beispiel Fertigung oder vielleicht auch Materiallabor oder so, da wäre schon von Vorteil, wenn man Deutsch kann, allein aus Sicherheitsgründen, weil manche Betriebsanweisungen auf Deutsch kommuniziert werden und einfach manche Kollegen in manchen Arbeitsstätten halt nicht so firm sind im Englischen, dass man sich auch für die sicherheitsrelevanten Aspekte gut ohne Englisch austauschen könnte. Deswegen Minimum, ohne Deutsch, meinte ich natürlich. Also, dass man sich ohne Deutsch da schwer austauschen kann. Und deswegen ist schon Minimum erforderlich. Aber auch da, wenn die fachliche Qualifikation passen würde, war das bei uns in der Regel eigentlich immer so, dass die Leute dann einen Sprachkurs bekommen haben, der auch am Campus, also an unserem Standort stattfindet, dass wir Lehrer reingeholt haben, die den Leuten dann die Sprache beigebracht haben. Und wir haben so eine Art Diversity und Inclusion Gruppe und die bietet auch Sprachtandems an, um Leuten den Einstieg bei uns zu erleichtern oder auch Deutschen, die eine andere Sprache lernen möchten, dann nutzen wir schon volle Kompetenzen bei uns in der Firma, um sich auch in solchen Sachen weiterbilden zu können und auch diesen sozialen Aspekt mit reinzubringen, dass Leute eben auch einen guten Start bei uns haben können.
Katrin hatte eine weitere Frage. Bitte schön, Katrin.
Ja, danke. Ja, ich habe noch eine ganz andere Frage. Wie kann man sich denn deinen Alltag vorstellen? Also wie ist dein Ablauf? Jetzt bist du wahrscheinlich gerade im Homeoffice, aber bist du draußen? Sitzt du viel am Computer? Telefonierst du den ganzen Tag? Oder wie sieht dein Alltag aus?
Genau, jetzt als Projektleiterin hat sich das natürlich komplett geändert gegenüber, wo ich bei Baker eingestiegen bin. Also jetzt ist es schon, und jetzt auch nach der Elternzeit hat sich die Arbeitswelt ja komplett geändert mit dem Homeoffice, was du ja auch angesprochen hattest. Es ist tatsächlich eher viele Meetings am Computer und fast ausschließlich Computerarbeit, weil wenn ich kein Meeting habe, muss ja trotzdem irgendwelche Dokumente schreiben, Berichte schreiben, Projekte planen, Projektpläne erstellen. Das läuft ja alles am Computer. Nichtsdestotrotz bin ich auch Sicherheitsbeauftragt für ein Labor, in dem mein Team arbeitet. Und ich nutze das schon noch als Chance, dass ich selber auch mal vom Computer wegkomme und halt in das Labor gehen kann, um auch nochmal zu sehen, womit arbeiten wir eigentlich, womit arbeitet mein Team. Und in der Regel bemühe ich mich im Moment alle 2 Wochen mal in Celle vorbeizugucken und ins Labor zu gehen. Als ich noch im Büro war, vor der Elternzeit, war das natürlich häufiger, weil wenn man alle zusammen an einem Standort ist, ja, dann nutzt man auch mal eine Pause, um vielleicht da nochmal rüber zu gehen oder so. Aber jetzt gerade durch die aktuelle Situation, wie gesagt, auch mit den Kindern, das muss ja alles unter einen Hut gebracht werden mit Homeschooling und Kinderbetreuung, da ist es oft schwierig, dann häufiger nach Celle zu kommen. Und dadurch, dass ich ja weiß, ich habe ein verlässliches Team vor Ort, ist auch nicht die Notwendigkeit zwangsläufig gegeben. Aber ja.
Dankeschön. Lukas hatte eine Frage. Bitte schön, Lukas.
Hallo. Ich habe eine Frage zum Thema von einem Karriereweg. Das klang für mich extrem linear, so wie irgendwie hat sich das eine als das andere ergeben, ohne große Wirrungen, nicht noch hier noch was probiert. Du hattest anfangs gesagt, eigentlich wolltest du immer was Handfestes haben. Ich bin jetzt kein Geowissenschaftler, ich komme zwar aus Naturwissenschaften, aber ich weiß, ich kann es nicht einschätzen, wie konkret es seine Promotion war. Aber du hast die ja dann irgendwie trotzdem gemacht. Mich interessiert, was ziehst du aus der Zeit als Doktorandin? Was hat es dich nach vorne gebracht oder was kannst du jetzt sagen, okay, das war gut oder was waren negative Dinge, die du jetzt in deinem Arbeitsleben daraus ziehst?
Ja, das ist eine super gute Frage und ich denke, das fragen sich viele Leute, die ins Berufsleben einsteigen werden. Also eine Sache, auf die du ja sicherlich abzielst, okay, was ist der Nutzen von der Promotion? Und ich, persönliche Erfahrung, also ich habe die Promotion damals auch gemacht, um nicht irgendwann so einen, man sagt das ja schön, gläsernen Deckel zu erreichen. Ne? Also davor hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich das nicht mache, dass mir manche Türen vielleicht verschlossen bleiben. Und man muss schon auch sagen, dass viele, die, sage ich mal, die Experten bei uns sind oder auch viele der oder einige der Projektleiter, nicht alle, haben auch diese Promotionserfahrung. Und ich denke, ein Grund darin liegt, dass man ja auch in der Promotion viel Eigenständigkeit erlernt, viel Proaktivität. Also man ist ja seines eigenen Glückes Schmied und muss sehr eigeninitiativ Sachen in die Hand nehmen. Und nicht nur das Fachliche bringt einen da ja weiter, sondern auch, wie man Probleme angeht. Also diese Problemlösungsstrategien, die man in einer Promotion erarbeitet, die haben auf jeden Fall geholfen. Und Ich denke, das trifft auf viele Promotionen zu. Man lernt auf jeden Fall Frustrationstoleranz. Und das bringt einem in jedem Fall weiter. Aber größtenteils eben dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Bei mir war es auch so, dass ich sehr stark selber netzwerken musste, um mein Projekt durchzuziehen. Also ich habe mir Projektpartner oder wenn ich gewisse Fragestellungen hatte, immer Leute irgendwie gesucht, mit denen ich diskutieren konnte. Das mache ich heute auch noch. Also wenn es Sachen gibt, wo ich mich nicht auskenne, suche ich mir die entsprechenden Leute in der Firma oder eben außerhalb. Und persönlich muss ich schon sagen, dass das eine gute Erfahrung war, wenn auch hier und da nicht die leichteste, weil man immer mal wieder an so einen Punkt kommt und denkt, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Und bei mir war es ja dann auch so, dass ich schon angefangen habe zu arbeiten, wo die Promotion noch nicht abgeschlossen war. Der Plan war eigentlich anders, aber naja, dann kam da so ein Kind und so. Und dann dieser Spagat so ein bisschen am Anfang. Ich habe ein Kind, ich muss die Promotion noch fertig kriegen. Das habe ich persönlich auch ein bisschen unterschätzt. Und ja, das war am Ende, habe ich mir dann dafür extra nochmal ein bisschen freigenommen von der Arbeit, um die Promotion dann in einem Block abzuschließen, dass sich das nicht wie so ein zähes Kaugummi zieht. Und habe dann aber fast ein Jahr, nachdem ich bei Baker angefangen habe, erst meine Verteidigung gehabt.
Okay. Ja. Und also, das ist ein spannendes Thema. Das höre ich viel an Fragen. Welche Tipps kannst du jetzt nachwirkend mal so geben? Also was sollten wirklich Promovierende dabei beachten? Ist das eine gute Idee, anzufangen zu arbeiten? Oder auf was sollte man, bis wohin sollte man wenigstens gekommen sein? Kannst du da was an Empfehlungen geben?
Ja, Empfehlungen, ganz klar. Erstmal abschließen und dann anfangen zu arbeiten. Aber das ist Ponyhofdenken, sage ich mal. Also wenn ich natürlich... wie in meinem Fall war das natürlich eine glückliche Fügung, dass ich eben ein Jobangebot hatte, bevor ich fertig war. Und natürlich, wenn es ein attraktiver Arbeitgeber ist, dann lehne ich das Jobangebot ja nicht ab. Aber was das Stresslevel angeht, ist es natürlich angenehmer, wenn man es erst ordentlich abschließt und dann anfängt zu arbeiten. Weil Publikationen noch nebenbei fertig zu schreiben, wenn man sich eigentlich auf einen neuen Job fokussieren sollte, das ist schon eine zusätzliche Belastung, worüber man sich klar sein sollte und die man für sich selber auch ja, evaluieren sollte, ob man das möchte oder nicht. Und nochmal ein Kommentar zu deinem, Lukas, was du gemeint hast, dass das sehr geradlinig klingt. Das ist natürlich immer, wie man es verkauft. Ne? Also das ist auch ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Also wenn ich das euch so aufzeigen würde, manche Sachen sind dann vielleicht gar nicht so geradlinig. Ne? Also und was für mich immer wichtig war, dass ich ein bisschen weiß, was ich machen möchte, dass ich eine Orientierung habe und versuche, in die Richtung zu gehen, dass ich mein Netzwerk nutze, dass ich gucke, ja, was machen andere, was interessiert mich davon, wie gesagt, im Studium ja auch schon durch verschiedene Praktika und so auszuloten, okay, wo könnte es hingehen, aber wenn Plan A nicht funktioniert, dass man dann auch bereit ist, einen Plan B oder C zu akzeptieren und den auch für gut befindet und nicht denkt, okay, das war ja nur meine zweite Wahl oder wie auch immer. Weil hinter all solchen Möglichkeiten versteckt sich oft etwas Gutes. Und ich war am Ende ja auch froh, dass zum Beispiel bei mir diese Möglichkeit, dass ich in die Niederlande gehen könnte, zum Beispiel am Ende keine Option war, sondern dass ich dann in Celle geblieben bin, in einer Firma, die für mich sehr viel Möglichkeiten bietet und für meine persönliche, also private Situation den Vorteil hatte, dass ich mein soziales Umfeld halte, dass die Großeltern in der Nähe sind, weil ich weiß ja nicht, wie alt ihr alle seid oder ob jemand von euch schon Kinder hat oder so, aber das ist ein Punkt, den ich persönlich unterschätzt habe, ja, dass man auf Unterstützung angewiesen ist. Sei es nur einfach mal ja, am Wochenende, um durchatmen zu können, um mit dem Freund oder der Freundin wieder was machen zu können. Und ja, solche Sachen sollte man dann auch alle bedenken.
Thea, da war zwischenzeitlich mal eine Hand oben. Hat sich das erledigt, schon beantwortet?
Ja, schon beantwortet. Die Leute wissen, wie lange Promotion und Arbeit dann parallel liegen. Aber das war ein Jahr, wenn ich das jetzt
verstehe. Ungefähr ein Jahr, ja, genau.
Aber dann vielleicht daran anschließend, gab es denn dann die Möglichkeit, vielleicht Teilzeit erst zu arbeiten, um ein bisschen mehr Zeit für die Promotion zu haben? Weil, okay, ihr habt jetzt 35 Stunden, dann 35 Stunden mit Kind und dann noch hinten dran, also Da lässt man dann vielleicht das Schlafen im weg oder so, ich weiß es
ja,
nicht.
Schlafen wird ja eh überbewertet, von daher ja. Also wir haben damals noch in einer Wohnung gewohnt, da hatten wir im Keller unser Büro. Ich habe immer gesagt, ich gehe ins Loch. Und das war schon eine Zeit lang frustrierend. Anders, deine Frage zu beantworten. Ja, ich habe Teilzeit sogar gearbeitet. Also ich hatte eine Teilzeitstelle anfangs, weil ich auch noch einen Vertrag an der Uni hatte parallel. Also die verbleibenden Monate von meiner Promotionszeit. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein Spagat, wenn man in einem neuen Job anfängt, wo man sich ja auch voll, also einmal einarbeiten möchte, du möchtest dich ja auch präsentieren, du möchtest ja auch deine Energie in den neuen Job stecken und hast dann halt noch gefühlt diese Altlast, die ja abgeschlossen werden muss, ist das, also ich persönlich habe die Belastung ein bisschen unterschätzt. Obwohl ich Teilzeit gearbeitet habe und fand das dann manchmal frustrierend, dass ich eben ins Loch gegangen bin und da war so ein Fenster nach draußen und ich habe meinen Mann mit den Kindern draußen im Garten bei schönem Wetter spielen sehen und ich hatte meine Doktorarbeit auf dem Tisch und mein Papa war es dann irgendwann, der mal meinte, was denkst du eigentlich, wie lange das noch geht? Und da habe ich dann so gedacht, okay, ja, auch wenn ich es nicht wirklich sagen möchte, aber ja, er hat vermutlich recht. Und dann habe ich mich doch nochmal hingesetzt und gesagt, okay, das und das sind, also auch da Planung, ne? Hab gesagt, das und das sind die offenen Aufgaben, die noch erledigt werden müssen. So viel Zeit schätze ich dafür ein. Hab das auf meine Wochenenden gerechnet und dann gedacht, oh, das sind ja eher Monate. Wenn ich das aber in 3, 4 vollen Arbeitswochen bündel, dann ist es durchgezogen. Und das war meine Motivation, zu meinem Chef zu gehen und das Gespräch fiel mir damals nicht leicht. Hab ihm gesagt, du, ich habe das unterschätzt, was das bedeutet. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mich nochmal freistellen lassen kann, um das abzuschließen? Und ehrlich gesagt fand er das gut. Er fand das richtig gut, dass ich so auf ihn zugekommen bin, weil es ihm gezeigt hat, ich reflektiere, ich sehe, wo meine Grenzen sind, aber ich komme auch mit einem Lösungsvorschlag. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch vielleicht mitgeben kann. Immer wenn ihr ein Problem habt, ist es schlecht, wenn man sagt, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sondern überlegt euch, was könnte eine Lösung sein? Zumindest ein oder zwei Lösungsalternativen aufzeigen. Und da vielleicht auch kurz die Anekdote, wie es denn war, als ich schwanger, also mit meinem zweiten Kind schwanger geworden ist, weil da hatte ich ja schon die Projektleitung. Und zwar erst seit einem Jahr, also gar nicht so lange. Und dann dachte ich auch, okay, jetzt bin ich schwanger, wie sage ich das denn meinem Chef? Und dann habe ich mir aber schon mal einen Kandidaten gesucht, habe mit dem im Vorfeld gesprochen, der potenziell mein Team übernehmen konnte und habe erstmal mit ihm gesprochen und rausgefunden, okay, könnte er sich das denn potenziell vorstellen? Und bin mit diesem Lösungsvorschlag, also die Antwort war ja, und bin mit diesem Lösungsvorschlag dann zu meinem Chef gegangen und habe ihm halt gesagt, hier, ich bin schwanger, dann und dann würde eben der Mutterschutz beginnen. Das ist der Kandidat, den ich aber sehe, der das Team gut weiterführen könnte. Wir haben in der Vergangenheit auch gut zusammengearbeitet und das kam super an. Also, dass ich da einfach mit einem Plan, klaren Plan reingegangen bin in so ein Gespräch. Und das wünsche ich mir auch von meinem Team, ne? Also, wenn die ein Problem haben, dann ist das für mich manchmal schwer, so tief in die Thematik auf den Punkt einzusteigen, dass ich direkt jetzt alle Lösungsalternativen auf den Punkt finden kann. Und ich freue mich, wenn einfach Lösungsvorschläge an mich herangetragen werden, dass ich dann einfach da auf einem ganz anderen Level schon bei der Diskussion einsteigen kann. Und Proaktivität ist ein Punkt. Also immer proaktiv sein, proaktiv auf Leute zu gehen, proaktiv Sachen aufzuzeigen, nicht warten, bis vielleicht irgendjemand fragt. Gleiches gilt für Netzwerken, was ich vorhin ja auch angesprochen habe. Einfach, wenn man manchmal nicht weiter weiß, dann hilft es auch, dass man sich selber die Kollegen sucht, die einem eventuell helfen können. Oder wenn es die Firma zulässt, vielleicht auch nach außen Kontakte sucht. Und wenn man dann sieht, okay, hier hatte ich einen attraktiven Kooperationspartner, dann ist das eventuell auch was, was man initiieren kann und was dann sehr, sehr gerne gesehen wird in Unternehmen.
Ja, sehr spannend. Gibt es weitere Fragen?
Ich habe vielleicht noch... Ja, nee, mach, nee, Thomas, mach du. Ich, das okay. Bei mir wäre nur so ein Anschluss, aber es ist nicht... Frag du mal.
Okay, genau. Meine Frage wäre noch, wann vielleicht die Entscheidung gefallen ist oder stand die überhaupt zur Debatte, ob du an der Uni zum Beispiel bleibst oder ob du in die Wirtschaft gehst? War dir das schon relativ früh klar oder durch Praktika oder wie war das vielleicht?
Ja, für mich war das tatsächlich sehr früh klar. Also, und mehr klar. Also, eigentlich wusste ich schon fast mit Anfang des Studiums, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will. Einfach aus dadurch, dass man ja weiß, wie das da läuft mit den Zeitverträgen. Und gerade, also, ich wusste, dass ich irgendwann Kinder kriegen will. Und das war für mich ein klares No-Go, weil ich das ganz furchtbar finde. Also, dass man dann nicht keine Planungssicherheit in dem Sinne hat. Klar, Planungssicherheit hat man nie. Auch in der freien Wirtschaft gibt es Kündigungen und so, aber nichtsdestotrotz hat man bei uns ja oft nur 2, 3 Jahresverträge, maximal vielleicht 6 Jahresverträge und dann muss man wieder gucken, wo man bleibt. Das war für mich schon mal ein Punkt, auch wenn ich die Forschung selber sehr spannend fand. Aber eben dieses anwendungsbezogenere, zumindest in dem Bereich, aus dem ich komme, habe ich ganz klar auch in der Wirtschaft gesehen und das war für mich das zweite Argument, zu sagen, ich möchte in die Wirtschaft gehen. Und das dritte Argument, und das kann man natürlich nicht von der Hand weisen, ist natürlich, dass es in der freien Wirtschaft auch eher die höheren Gehälter gibt.
Jetzt bringst du eine schöne Überleitung, ne?
Ja.
Wir haben ja vorhin gehört, ihr seid IG Metall, Tarifverträge sozusagen. Dann gibt es ja
Genau.
wahrscheinlich auch so eine Standardantwort für so Einstiegsgehälter von Promovierten, oder? Wie ist denn das da so bei euch?
Ja, genau. Wie gesagt, für unsere Firma selber kann ich da bedingt was sagen, aber als ich mich damals beworben habe, habe ich mich ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe für mich auf jeden Fall so ein Einstiegsgehalt von 50.000 bis 65.000, sage ich mal, als Verhandlungsbasis gehabt. Und ja, da sollte man dann, wenn man weiß, dass der Arbeitgeber eher an einem interessiert ist, natürlich auch eher mit dem höheren Limit pokern als mit dem niedrigeren. Weil wenn man erstmal in einer Firma ist, dann ist es, macht man, oder ist es manchmal schwieriger, Gehaltssprünge zu machen. Und das vielleicht auch noch zu dem Thema, also IG Metall Tarifvertrag, das könnt ihr euch im Internet angucken, wenn ihr daran interessiert seid. Das ist im Prinzip wie ein Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, aber mit verschiedenen Erfahrungsstufen und so. Es funktioniert sehr ähnlich. Ja, bezüglich Einstiegsgehalt, wenn ihr euch bewerbt, verkauft euch nicht unter Wert. Also ihr bewerbt euch auch bei einem Unternehmen, ne? Also es ist, und das Unternehmen bewirbt sich bei euch. So dass ja man schon vielleicht manchmal auch ja, 2, 3 Arbeitgeber sich angucken sollte, wenn man kein gutes Bauchgefühl hat, bis man dann sagt, okay, da kann ich mir das wirklich vorstellen. Weil es bringt nichts, wenn man unglücklich einsteigt, nur weil man denkt, man hat einen Job gefunden.
Ja, gibt es weitere Fragen? Katrin sieht so aus, als wenn sie gerne
Ja,
eine Frage stellen
das
möchte.
hat
Und
ja aber
danach
gar nicht.
Tanja.
Ich habe mich vorgedrängelt, sorry. Mir kam gerade noch ganz am Anfang, meintest du, Svenja, dass dir die Anwendung wichtig war hinter dem, was du machst und dass du irgendwie Spaß hattest, in Afrika was in die Luft zu jagen.
Ja.
Jetzt steht ja irgendwie Erdöl vermutlich als oder Erdölgewinnung als Anwendung hinter deinem Job. Ich arbeite gerade mit Gummi. Ich komme aus der Mathematik, suche aber auch stets die Anwendung. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage. Also ich habe davor Blutfluss in der Aorta simuliert, weil es mir irgendwie so sinnvoll vorkam. Also auch wenn ich dann nur eine numerische Methode entwickle oder Software entwickle, kam mir das so viel sinnvoller vor, als an Gummi zu arbeiten. Jetzt die Frage an dich. Also wie stark motiviert dich quasi diese Anwendung Erdöl in deinem täglichen Arbeiten? Oder ist es in den Hintergrund gerutscht und es geht mehr darum, den Erfolg von Mitarbeitern zu feiern? Nee, also wir haben ganz konkret die Anwendung. Also weil die Produkte, die ich entwickle, die werden am Bohrturm eingesetzt und ich habe den direkten Kontakt zum Feld und weiß, okay, wofür machen wir die Messung? Und dadurch, dass ich ja aus den Geowissenschaften komme, ist das immer wieder was, auch in dem Produktentwicklungsteam, sage ich mal, was ich immer wieder aufzeige. Also auch an den Mechanical Engineers oder Electrical Engineers. Hey Leute, das ist, warum wir das machen. das wollen die damit erreichen? Und in unserem Fall bedeutet das, wir messen am Bohrturm oben Sachen, um rauszufinden, was für Flüssigkeiten habe ich da unten im Gestein. Ist es Wasser, Gas oder Öl? Und dieser Link, der besteht aktuell immer noch. Und ich arbeite auch mit Geowissenschaftlern zusammen, die eben sich die Daten angucken und das an unsere Kunden dann eben weitergeben. Und das endet dann ja am Ende. Also wir fördern es am oder wir sind noch vor der Förderung. Wir messen die Daten, dann wird irgendwann gefördert, dann geht es irgendwann onshore, dann wird es weiterverkauft, landet im Auto, im Flugzeug, wo auch immer man überall Erdöl einsetzt. Dieser Link, der ist für mich schon noch im Kopf. Aber du hast natürlich recht, als Projektleiterin ist mein Kernfokus natürlich das Team und da geht es eher um Entwicklung von den Mitarbeitern. Also da gucke ich schon, okay, wie kann ich das Potenzial von den einzelnen Leuten richtig nutzen und wie kann ich die einzelnen Leute auch weiterbringen, wenn sie das denn möchten. Das war für mich aber schon immer auch ein spannendes Thema, deswegen bin ich über diesen Link eigentlich ganz froh. Und ja, dass ich daran interessiert bin, Leute zu führen oder denen auch ja, zur Seite zu stehen, auch als Coach vielleicht. Das hat sich schon abgezeichnet in meiner Jugend, ne? Was ich ja vorhin erzählt hatte, dass ich Jugendgruppen geleitet habe, dass ich die Fachschaft geleitet habe. Und da bin ich schon ganz froh, gerade wo ich gelandet bin und auch, dass ich die Möglichkeit habe, mittlerweile Projekte zu leiten. Und was ich da eben auch ganz spannend finde, dass man die Möglichkeit hat, auch eher die Firma noch besser kennenzulernen, Einsatzgebiete der Firma, dass man auch also die ganze, bei uns heißt es immer Value Chain, also die Wertschöpfungskette im Prinzip größeren Einblick hat, in die strategischen Entscheidungen Einblick hat und das große Ganze immer sieht. Aber, und das ist der letzte Punkt dazu, eben diese Anwendung, also ich motiviere mich täglich damit, dass ich mir immer klar mache, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Nutzen? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Das tut sie, wie Katrin sagt. Tanja, du wolltest auch noch mal eine Frage stellen.
Ja, ich hänge noch gerade an dieser Doppelbelastung zwischen Jobeinstieg und Beendigung der Promotion, weil ich mittlerweile auch einige Leute kenne, die auch eingestiegen sind in einen Beruf und dann die Arbeit nicht mehr zu Ende, also nicht mehr zu Ende gebracht haben und dann halt ohne Doktor da weitergearbeitet haben oder überhaupt gearbeitet haben. Jetzt meine Frage nochmal an dich. War das für dich zu irgendeiner Zeit eine Option, als du diese Doppelbelastung hattest? Oder bist du vom Typ her jemand, der auch sagt, nee, was ich anfange, bringe ich auch zu Ende? Weil du bist ja eingestellt worden, als du halt ja noch nicht fertig warst. Das heißt, theoretisch, also war das eine Bedingung dann, quasi die Doktorarbeit abzuschließen, um da auch wirklich dann, ja, also, dass der Vertrag also auch weiterläuft? Oder hast du zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal mit dem Gedanken gespielt, halt jetzt die Promotion nicht zu Ende zu bringen? Und glaubst du, hätte das deinen weiteren Werdegang verändert?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und sicherlich, was ich ja vorhin gesagt habe, mit der Belastung kommt man da irgendwann an den Punkt und fragt sich diese Dinge. Nein, war für mich nie eine Option, das nicht zu Ende zu bringen, weil stimmt schon, was du sagst. Also ich bin eher der Typ, der Sachen dann auch zu Ende bringt. Das hätte mich frustriert, hätte ich das nicht getan, weil ich einfach ja vorher schon 4 Jahre in die Promotion oder 3 Jahre in die Promotion gesteckt habe und das Thema ja auch spannend fand. Das war für mich ganz klar auch ein persönliches Ding, dass ich das abschließen will. Auf der anderen Seite, war es vom Unternehmen auch, also, oder wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich als Doktor dann auch einsteige. Also das hat ja dann auch was mit dem Gehalt zu tun. Natürlich hätte es da dann Anpassungen geben können. Ich denke, hätte ich da gesagt, ich möchte es nicht machen, hätte man auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Aber für mich war es eben keine Option, weil ich die Sachen auch gerne zu Ende bringe und wie gesagt, das Thema auch wahnsinnig interessant fand.
Ja, dann daran anschließend, dann wäre vielleicht die Projektleiterstelle auch ohne Promotion, wäre die so möglich gewesen.
Ja, es gibt bei uns durchaus Projektleiter, die auch keine Promotion haben. Und eigentlich wurde mir dieses Promotionsthema auch erst so richtig bewusst, als ich kurz vor meiner Verteidigung stand. Da war ich nämlich noch in einem Geowissenschaftlerteam und habe ein Produktentwicklungsteam unterstützt, also in der Zuarbeit. Und dann standen wir irgendwann im Teammeeting und ich habe die alle eingeladen zu meiner Verteidigung, dass sie alle schön zugucken kommen können und Fragen stellen. Und da meinte irgendjemand,
Ja, dann, also wenn du dann deine Verteidigung hast und dann Doktor bist, dann gehörst du ja zu einem, oder dann bist du ja eine der wenigen, die hier bei uns im Team Doktortitel hat. Und darüber hatte ich mir vorher gar nicht so die Gedanken gemacht, weil ja, nur mein Chef hatte in dem Fall noch einen Doktortitel. Aber dadurch, dass ich ja vorher immer mit Doktoranden zu tun hatte, war das für mich nie eine Diskussion wert und Doktortitel wert kein. Und das ist auch aktuell für mich kein Thema. Also ich führe den Doktor jetzt nicht im Namen, sprich, ich bin dadurch jetzt nicht anders gestellt nach außen, sage ich mal. Das ist so wie so ein Stempel auf der Stirn ist hier. Das ist Frau Doktor Erdmann. Ja, aber es ist schon so, dass natürlich von vielen auch anerkannt wird, dass man mit einer Doktorarbeit eben gewisse Qualifikationen mitbringt, auf die ich vorhin ja schon eingegangen bin, ne? Also diese Selbstständigkeit, dass man Sachen planen kann. Ja, manche können das sicherlich mit dem Master auch, aber das muss eine Firma dann natürlich für sich erkennen und ja, das muss man dann, sage ich mal, auch unter Beweis stellen. Ich würde schon behaupten, dass es beim Doktor in der Hinsicht eher als gegeben hingenommen wird.
Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch wenige Minuten, aber jetzt wäre noch die Möglichkeit, schnell was loszuwerden. Auf meiner Liste steht eigentlich auch alles, was so abgehakt ist. Hast du alles schon beantwortet, ohne dass ich eine Frage stellen musste? Svenja,
Na, perfekt.
vielen herzlichen Dank. Das war total spannend, auf jeden Fall. Ich will nur noch mal an alle dann den Appell geben. Wir haben natürlich weitere Termine und der nächste, nur mal so zur Erinnerung, das ist am 20.04. mit ein nachgeholter Termin, den mussten wir neulich mal verschieben, mit Carla Leuder, einer Physikerin, mit der wir auch sprechen wollen. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann bringe ich euch gleich noch mal gerne einen Link in den Chat auf jeden Fall. Und dann könnt ihr da nochmal drauf gucken und könnt euch da gerne den Termin in den Kalender einschreiben. Genau.
Ja, und ich kann auch nur noch mal sagen, also wenn ihr im Nachgang irgendwelche Fragen habt oder so,
Sehr
ihr
gut.
findet mich ja über meinen Namen bei LinkedIn, dann könnt ihr mich da auch gerne anschreiben und Fragen loswerden.
Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Wenn noch irgendwas ist, wir dürfen dich also anschreiben, perfekt. Auch auf meiner Homepage habe ich BKU sozusagen auch verlinkt und so. Und dann kann ich auch gerne, wenn das okay ist für dich, Svenja, da dein LinkedIn-Profil einfach mal mit rein nehmen. Dann findet man das nämlich auch gleich.
Ja,
Okay.
kannst du gerne tun.
Das tue ich doch total gerne. Dann machen wir das so. Okay, dann danke ich euch vielmals und gebe mal wieder an Tanja. Tanja macht immer so wundervolle Schlussworte. Tanja, bitteschön.
Ja, vielen Dank, aber die machst du genauso gut. Ja, nein, also auch von unserer Seite oder von mir aus nochmal super herzlichen Dank, Svenja. Es war sowieso schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen, auch wenn es über dieses Medium ist, was wir jetzt im Moment ja so häufig auch nutzen. Aber das ist ja auch wiederum, bietet ja auch wieder neue Möglichkeiten, sage ich mal, die sich sicherlich auch weiter fortführen lassen, auch wenn die Pandemie vorbei ist, dass man doch mal öfter dann sich online trifft. Ganz vielen Dank. Ich fand es wieder super spannend. Viele übergreifende Fragen, auch gerade nochmal, was du an Tipps mitgegeben hast. Das ist immer sehr schön, wenn, weil du ja so ein bisschen retrospektiv jetzt sozusagen in der Lage bist, das einfach auch so zu betrachten. Und klar, jeder Lebensweg ist anders und jeder berufliche Werdegang ist anders und die Umstände bei jedem sind unterschiedlich. Aber es gibt einfach immer so ein paar Dinge, die, ja, die man, glaube ich, einfach mal selbst für sich überdenken kann und ja, dann auch mal guckt, irgendwie, was passt zu mir selber und was kann ich davon vielleicht auch annehmen. Und dafür ist dieses Format ja auch total toll. Und auch natürlich, um mal einen Einblick zu bekommen in einen bestimmten Tätigkeitsbereich, den du sehr schön dargestellt hast. Vielen Dank. Ja, auch an dich, Katja, natürlich für die
Gerne.
Organisation. Und ja, kann ich auch nur sagen,
Und
einen schönen Tag an alle.
genau, und danke, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Auf jeden Fall war wieder toll, immer besser, als wenn nur ich die Fragen stelle. Auf jeden Fall. Ihr habt viel bessere Fragen, wie ich das finde. Also bleibt weiterhin dabei. Ich danke euch. Einen wunderschönen Tag auf jeden Fall. Dann sage ich Tschüss, viel
Tschüss.
Erfolg, herzlichen
Vielen
Dank.
Dank.